Okay, ich muss ehrlich sagen, das Nachmittagessen ist die schlechteste Zeit zu predigt, weil die Leute werden sowieso schlafen. Denn ich weiß nicht, ob meine Predigt langweilig ist oder ihr seid nur einfach müde, aber wir geben Mühe. Wir sind zurück in Lukas 18. In Heidelberg, ich weiß es nicht, entweder ich bin schlau oder ich bin faul. Aber wir haben in Heidelberg einen Monat lang nur auf Lukas 18. So, jemand hat gesagt, ich weiß es nicht, was wäre ja Lukas 18? Ich habe zwei oder drei mehr Predigt auf dieses. So, nächste Waldgottesdienst, wir machen die anderen zwei, okay? Wir sind in Lukas 18 und wir haben die Geschichte von den reichen Jungen, die Oberen, und ein bisschen über den Kinder gesprochen. Aber dieses Mal fangen wir an in Vers mit der Zeit. Ich schätze, vielleicht wir haben nicht so viel Zeit, so wir gehen nur zu dem Hauptpunkt. Lass uns von 6 bis 8. Denn Kapitel fängt an mit einem sehr interessantes Gleichnis, wo Jesus sagt, wir sollen immer beten und nicht aufhören. Und am Ende von dieses Gleichnis, ich hoffe, dass dieses Gleichnis bekannt ist. Das ist nicht unsere Haupt... Oh, meine Notes. Es ist nicht unser Hauptziel heute, aber es gibt einen sehr interessanten Punkt hier. So, ich lade euch ein, 7 und 8 zu lesen. 7 und 8 zu lesen. Lukas 18, 7 und 8. Und zwar, soll Gott nicht auch Recht schaffen, seine Auserwählten, die so im Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange hinsehen. Vers 8. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kurze, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Es ist ein sehr interessantes Ende zu dieses Gleichnis, weil Jesus sagt, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er Glauben finden. Na, als Adventistin, ich weiß, was ihr denkt, oder na, ich vermute, dass ich weiß, was ihr denkt. Ihr seid Deutsche, ihre Gedanken sind höher als meine Gedanken und ihre Worte sind höher als meine Worte, das weiß ich ja. Aber ich vermute, dass viele von euch denken, ja, schon klar, wenn Jesus kommt, die Mehrheit von der Welt wird nicht den Glauben. Und alle die verlorenen Leute, die verlorenen Menschen, die Welt, ich hasse dieses Begriff, ja, die Welt, ja, sie werden verloren gehen. Und wir, die Minderheit, wir werden gerettet sein, ja. Wir müssen nur stark sein, bis Jesus wiederkommt, ja. Okay, Predigt fertig. Wir alle singen Halleluja, wir holen unsere vegane Essen, gehen nach Hause und wir fühlen uns sehr gut über uns selbst. Ja? Das Problem ist, dass Jesus spricht nicht über die Welt, er spricht über die Gemeinde. Und er sagt, wenn hier kommt, wird er Glauben auf die Erde finden. Und das perfekte Beispiel ist Jesus' erste Advent. Ich weiß nicht auf Deutsch. Die erste Mal, dass er gekommen ist. Was hat passiert? Jesus ist gekommen. Der Messias ist endlich gekommen. Und wie viele Leute waren bereit? Ehrliche Frage. Wie viele Leute waren bereit? Meine Frage an euch ist, hat diese Leute Prophezeie? Hat diese Leute eine Gesundheitsbotschaft? Hatten diese Leute Propheten? Waren sie nicht Gottes Volk? Waren sie nicht die Licht für die Welt? Hatten sie nicht eine Berufung, zu die Welt zu gehen und Gott zu erzählen? Ja. Und ich vermute, alle diese Leute hatten ihre Bibel sehr viel besser gekannt als wir. Ja oder nein? Natürlich! Weil mit 12, 13, 14, sie haben die ganze Alten Testament auswendig gelernt. Und du sagst, dass heute, wir sind bereit, aber die waren nicht bereit. Als Jesus zum ersten Mal auf diese Erde kommt, war fast niemals bereit. Ein paar Hirten, ansonsten niemand. Und ich glaube, dass Jesus' Frage ist unglaublich wichtig für uns in der Gemeinde. Wenn er wiederkommt, wird er Glauben auf die Erde finden. Wir sind so Nase. Okay. Pons ist immer noch hinter mir, ja? Hochnäse manchmal. Wir sind so sicher von uns selbst. Und ich als ein Prediger habe immer Angst, weil wenn Jesus tatsächlich kommt, das erste Mal, die sündigen Leute auf die Welt haben Jesus geliebt. Sie haben ihn geschätzt. Sie wollen immer näher und näher zu ihm kommen. Und es war die Gemeinde, besonders die Gemeindeleitern, sie haben ihn umgebracht. Komm nicht zu mir und sagen, dass wir bereit sind. Ich habe Angst, weil als eine Leiter in der Gemeinde, meine Arbeit war diejenigen, die waren die Erste. Das haben Jesus gesagt, zum Kreuz, dass er so zum Kreuz gehen, auf Englisch crucify. Und diese Frage für mich ist unglaublich wichtig. Wenn Jesus wiederkommt, wird er Glauben auf die Erde finden. Wir sollen nicht bewusst sein, ja, wir sollen nicht so Hochnäse sein, dass wir denken, doch, ja, komm, wir sind Adventist. Wie lange haben wir über Gottes zweite Wiederkunft bekommen, ja, gepredigt? Wie lange bin ich in der Gemeinde, ja? Ich gebe meine Senden, ich gebe meine Gaben, ich habe alle die Sendgebote heute Morgen abgehakt, ich habe meine goldenen Stern, ich habe einen unglaublich 3 Stunden lang Predigt von Edwin gehört und nicht geschlafen. Ich bin schon in die Grenze von dem Himmel. Ja? Meine Frage nochmals, wenn der Menschensohn kommt, wird er Glauben auf die Erde finden? Das ist die Frage. Und weißt du was? Die nächste Vers gibt uns keine Antwort. Wir haben keine Antwort. So, wir sind dort. Was machen wir? Jetzt gehen wir in unsere Hauptgeschichte für heute, unsere Predigt. Erster Teil war Einladung. Zweiter Teil war Sehnsucht. Ihr erinnert euch an dieses Forrest Fenn. Wie viele von euch haben Forrest Fenn gegoogelt? Ja, ein paar Leute. Ja, gut. Ich kenne das auch. Jetzt, ich habe ein Handy. Jedes Mal, dass jemand sagt etwas, ich bin... Ja? Die Kinder waren, oh toll, ein Schatz, und ich habe ein paar Erwachsene gesehen. Ja, ich sehe euch, ja. Es ist gut für Vitos Gaben und Senden, ja. Lukas, wir fangen an in Vers, ein Moment bitte. Lukas 18, der Wind macht mein Bibel durcheinander. Wir fangen an mit Vers 35. Das ist unsere Hauptgeschichte jetzt. Ich möchte nur sagen, ob ihr das weiß oder nicht weiß, Lukas 18 ist unglaublich schön geschrieben. Lukas war ein Meister von Schreiben. Ja, eigentlich, wenn wir lernen Griechisch, wenn jemand lernt Griechisch, Lukas ist ein sehr schönes Buch zu übersetzen. Petrus ist die schlimmste Buch zu übersetzen. Ja, Petrus ist richtig schlimm. Okay, Lukas 18, fangen an mit 35. Es begab sich aber, als er in der Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Für erste Frage, wer ist er? Ha? Wie weißt du das? Die Antwort ist immer Kontext. Aber ja, wir sagen in der Gemeinde, jede Frage, du kannst mit Jesus antworten. Ja, es gibt eine Geschichte, wo ein Kind hat gesagt, ja, es gibt ein Tier, es ist klein, es ist kuschelig, er macht Bau Wow, was ist das? Und das Kind hat seine Hand gestreckt, er hat gesagt, ja, was für ein Tier ist das? Und er hat gesagt, ja, ich weiß, dass die Antwort Jesus ist, aber es klingt wie ein Hund, ja. So immer, wenn du zweifelst in eine Predigt, die Antwort ist immer Jesus, okay? Und so, das stimmt. Von dem Kontext, du kannst früher lesen, in 31 bis 34, dass der Kontext spricht über Jesus. So, Jesus ist die Er hier. Lass uns nochmal lesen. Es begab sich aber, als er, Jesus, in der Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Normalerweise, wenn wir unsere Bibel lesen, wir einfach lesen und wir nicht nachdenken. Ja? Okay, Jesus, Jericho, saß, bettelte, blinder Mann. Wie viel Zeit habe ich, bevor ich... Okay, 5 Minuten, Andacht geschafft, Jesus lief mich, fertig, right? Ihr macht Andacht so auch, huh? In Spanisch, es gibt ein paar Leute, die Spanisch sprechen, hatte ein gutes Gespräch heute. In Spanisch, die gleiche Name ist manchmal anders in verschiedenen Sprachen. So zum Beispiel, in Englisch haben wir einen Namen, es heißt William. William. Ja? Auf Spanisch ist Guillermo. Guillermo. Hm? Gleiche Name. Okay? Auf Deutsch, unsere James oder Santiago oder auf Portugies, wenn jemand hier Brasilien ist, Thiago. Auf, in eure Bibel ist es Jakobus. Gleiche Name. Okay? Now, ihr denkt, ich hatte so viel zu essen, weil es hat überhaupt nichts zu tun mit der Predigt. Warum? Was? Was ist die hebräische Übersetzung für Jesus? Kennt jemand? Was ist die gleiche Name in Hebräisch? Weil Jesus ist griechisch oder aramäisch. Was ist die, ja, was ist die Alten Testament Name für Jesus? Kennt jemand? Ja, Joshua. Es gibt eine gleiche Buch in der Bibel, ja? Wer war Joshua? Was ist Joshua bekannt für? Ich weiß es nicht, wie das man auf Deutsch sagt. Joshua? Joshua. Ja, Joshua. Ja, Joshua. Was war die bekannteste Geschichte in Joshuas Leben? Jericho. Der Stadt Jericho. Okay, now denk daran. Hier kommt. Und als er, Jesus, Joshua, nach Jericho kam. Oje, wisst ihr, oje, das Spanisch, tut mir leid. Leute, ja, ihr müsst stoppen denken. Du sollst jetzt als eine Leser, du sollst erwarten, dass etwas wird passieren, weil Joshua kommt zurück nach Jericho. Als ein Leser, du sollst erwarten, dass etwas großartig wird gerade passieren, weil Jesus, Joshua, kommt zurück nach Jericho. Na, wie viele Leute haben das früher gesehen? Jetzt, jedes Mal, dass du Jesus und Jericho liest, wirst du aufmerksam sein, ja? Aha. Joshua kommt zurück nach Jericho. Als ein Juden, wenn du diese Geschichte liest, wirst du unglaublich viele Verbindungen mit dem Alten Testament haben. Ich habe gerade in, nein, wir machen das, das ist ein ganz anderer Predigt. Der Punkt ist, als ein Leser, du sollst aufmerksam sein, langsam lesen, wirklich auf die Kleinigkeit beobachten. So Joshua kommt zurück nach Jericho. Du sollst erwarten, dass etwas kommt. Aber anstatt ein große Stadt, anstatt eine Wand, Wände, Mauer, was hast du? Eine blinde Mann. Hä? Das macht keinen Sinn. Wir erwarten etwas großartig. Wir erwarten etwas, eine Krieg. Wir erwarten etwas ausgezeichnet. Aber anstatt haben wir einen Bettler. Und die Bibel sagt, dass er macht zwei Sachen. Was macht er? Guck mich nicht an. Es ist in deiner Bibel. Ihr habt eure Bibel vergessen im Mittagessen. Ja, sehe ich. Ja, aber ihr habt Handy. Das weiß ich. Was macht dieser blinde Mann? Zwei Sachen. Danke. Ich kann nicht sagen, das Mittagessen kommt bald, aber vielleicht Kuchenzeit, ich weiß es nicht. Ja, das kommt schon früher. Ja? Er saß und bettelte. Was sehr interessant ist, dieses Wort bettelte passiert nur dreimal. Dreimal. Und jedes Mal, dieses Wort ist eine Verbindung mit einer blinden Person. Jedes Mal. Die einzige Person, die in der Bibel bettelte, sind blinde Leute. Sehr interessant. Also dieser Mann saß und macht, was blinde Männer tun. Er bettelte. Now, lasst uns eine kleine Pause machen und ein bisschen in die Kultur reinschauen. Was für ein Leben hat ein blinder Mann? Richtig in die Theologie, in die Gesellschaft, lass uns einmischen. Was hat ein blinder Mann gemacht? Na, wenn ich spreche mit jungen Leuten, sie haben nichts gesehen. Ja, das weiß ich. Ja. Okay. Mehr als das. Das ist die Gottesdienst ist ober. Als Deutsche, ihr weiß, Gottesdienst, ihr redet nicht. Aber jetzt darf ihr reden. Okay? Du kannst mit Vito sprechen. Du ladest mich nicht mehr ein. Das weiß ich. Aber heute werden wir reden. Okay? Was wäre in das Leben für einen blinden Mann? Ja, Bettelten. Ja, das ist eins. Keine Arbeit, ja. Er muss auf anderens Barmherzigkeit erwarten oder bekommt nichts zu essen. Aber was mehr? Heute in unserer ersten Predigt haben wir gelernt, dass die reichen oberen Jungen, er war an die Grenze von dem Himmel. Weil die Theologie sagt, dass wenn Gott dich segnet, denn das ist ein Zeichen, dass Gott dich liebt. Hier haben wir das Gegenteil. Das Gegenteil, die, der. Das Gegenteil, danke schön. Das Gegenteil. Was haben wir für einen blinden Mann? Ja, das können wir sehen. Was noch? Ich erwarte eine bestimmte Antwort. Ja, okay. Da, danke, das habe ich erwartet. Der blinde Mann weiß eine Sache, dass er ein Sünder ist. Wir wissen das, weil in Johannes 9, der Jungen fragt Jesus, hat dieser Mann gesündigt und seinen Eltern, dass er blind ist? Und wenn du blind, wenn du hast eine Krankheit, wenn du hast eine Verletzung, es zeigt jeder, dass du ein Sünder bist und Gott liebt dich nicht. Oder mindestens liebt er weniger als jemand anders. Weil wenn Gott hat dich vergeben, wenn Gott dich tatsächlich liebt, dann wirst du nicht blind. Und so du saß und betete jeden Tag in einem Kulturell, wo jeder weiß, dass Gott liebt dich nicht. Und die Gesellschaft, sie haben fast keine Barmherzigkeit mit dir, weil jeder weiß, dass du ein Sünder bist. So egal wie viel du kämpfst, du wirst immer an die Grenze sein von der Gemeinde. Du wirst immer an die Grenze von der Gesellschaft. Du bist nur ein Produkt von anderen Leuten Barmherzigkeit. Und wir sagen, oh ja, das ist traurig. Aber Leute, wir haben das auch in der Gemeinde. Wir haben Leute, dass sie kommen in die Gemeinde und wir haben keine Ahnung, wie schwer es war für diese Leute an diesem Sabbat aufzustehen und in die Gemeinde zu kommen und geben Gott eine Chance mehr. Eine Chance mehr, weil sie sind so nah zu den Tür zu schließen und sagen, weißt du was, Gott, ciao. Aber sie geben Gott eine Chance mehr und sie kommen in die Gemeinde, sie fühlen sich wie eine blinde Leute und sie kommen in die Gemeinde und sie erwarten ein bisschen Gnade. Und was tun wir? Ah, du. Es war eine Gemeinde, ich werde nicht sagen, welche Gemeinde, aber eine Frau hat eine andere Freundin eingeladen und eine sehr reife, heilige Person hat diese Person angeguckt, hat ihre Kleid gesehen, hat gesagt, ja, nächstes Mal, dass du in die Gemeinde kommst, bitte kleide dich nicht wie eine Hure. Diese Frau hat so gemacht, raus von der Gemeinde, wird nicht mehr in die Gemeinde kommen. Natürlich! Ja? Wenn ich gehe zu Aldi's und niemand hat mich so behandelt, ich werde auch nicht zu Aldi's gehen. Hier kommt ein Mann, er sitzt dort, er wartet, dass jemand wird Gnade zu ihm geben, aber niemand wird ihm Gnade zu geben, weil Gott liebt ihn auch nicht. Und er saß und bettelte und er muss das jeden Tag tun, bis er stirbt. Gern geschehen. Ja, gerne wird er sterben. Und so er saß dort und bettelte. Und wir haben diese zwei Charakter zusammen. Diese zwei Characters, ich weiß es nicht, okay. Jesus, unser neuer Joshua und ein blinder Mann. Okay, lass uns sehen, was passiert. Nächster Vers. Vers 36. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Sehr interessant. Ich mag diese Übersetzung. Die Luther-Übersetzung hat das Wort richtig gut gemacht. Es ist mehr als Fragen. Er hat richtig probiert zu finden, was los war. Er forschte. Er muss wissen, hey, es gibt eine große Menge. Was ist los? Ist es ein Fest? Ist es das? Was kommt? Ist es die Romers? Jemand hilft mir. Und sehr interessant, in Lukas, es gibt nur zweimal, wo jemand forschte, etwas zu lernen. Kann jemand erklären, es wird eine unglaublich große Überraschung, ob jemand das zu mir sagen könnte. Wann war die anderen Mal? Zweimal, wo jemand forschte, etwas zu wissen, muss lernen. In Lukas Evangelium, es passiert nur zweimal. Es ist hier und die anderen ist der Gleichnis von der verlorenen Sohn. Wenn sein Bruder kommt und hört, es gibt ein Fest und er forschte, was hat passiert? Okay, das war nur die zweimal. So er fragt und fragt und fragt und fragt und fragt. Dann kommt die Antwort. Vers 37. Da berichtete sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Na, normalerweise, wenn ich predige, weil mein Deutsch nicht so gut ist, ich habe immer eine PowerPoint. So, trotz meinem sehr schwierigen Deutsch, ihr konntet die richtigen Worte auf die Leinwand sehen. Aber weil wir das nicht haben, müssen wir ein bisschen mehr Arbeit tun, okay? Dieses Begriff, Jesus von Nazareth. Wie oft ist Jesus von Nazareth genannt? Was sind ein paar Lieblingsnamen von Jesus? Komm, Adventist. Meister haben wir das oft. Lehrer, Menschensohn ist die Lieblings. Oft Menschensohn, Menschensohn. Meine Frage nochmal. Wie oft haben die Leute Jesus von Nazareth genannt? Ja, genau. 100%. Italiener Gruppe, ein goldenen Stern. Ja. Nur zweimal in Lukas ist Jesus genannt Jesus von Nazareth. Kann jemand mir erzählen, wann ist die anderen? Lass uns das zusammen lesen. Jesus von Nazareth kommt in Lukas 24:19. Lukas 24:19. Und es ist sehr interessant zu wissen, was für einen Ruf, was für einen Reputation, Ruf, ja, hat dieses Begriff Jesus von Nazareth. Hast du es? Kannst du es lesen? Ich komme zu dir. Corona-Abstand.
Und er sagte zu ihnen, was denn? Sie aber sagten zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk.
Sehr interessant. Dieses Name, dieses Begriff Jesus von Nazareth hat einen Ruf. Er war Jesus von Nazareth, mächtig in Tat und Wort. Okay, gut. So, das ist wichtig. Weil wenn er hört, dass jemand kommt, das ist nicht nur ein Jesus. Viele Leute waren genannt Joshua. Ihr kennt das auch, ja? Jesus war ein sehr typischer Name in dieser Zeit. Es war nicht ein neues Name, das kommt vom Himmel. Ja? Jesus kommt, okay? Jesus kommt. Ja? Nein. Nicht nur ein Jesus. Jesus von Nazareth kommt. Wer ist er? Jesus von Nazareth ist mächtig in Tat und Wort bevor Gott. Was bedeutet das für die blinde Mann? Was hat er über Jesus gehört? Oh! Hier ist jemand, das kann mir helfen. Hier ist jemand, das kann etwas tun. Er hat gehört, Jesus hat auch anderen sündigen Leuten geholfen. Vielleicht wird er auch barmherzig sein mit mir. Und so, was fängt er an zu tun? Meine Frage, bevor wir die nächste Vers lesen, ist das. Wenn du wusstest, dass Jesus in der Nähe ist, welche Art von Reaktion würdest du haben? Hi Silas. Ich habe angefangen, die kleinen Kinder Namen zu nennen, zu lernen. Ja, das ist Silas. So, wenn ihr es ihm zieht, das ist Silas. Es ist schön, wenn ein Kind wächst in der Gemeinde, weil jeder kennt seinen Namen. Oder? Ja, das ist Silas. Okay? Wenn du wusstest, dass Jesus in der Nähe ist, welche Art von Reaktion würdest du haben? Lass uns probieren. Nein, ich muss eine kleine Pause machen. Wir machen das oft in Heidelberg. Ich sage oft, dass weil wir Gott nicht begegnen wird, haben wir keine Begegnung mit Jesus. Was meine ich? Wann war das letztes Mal, dass du hast deine Andacht gemacht und du hattest Angst, weil du wusstest, wenn du dein Bibel öffnest, du wirst Gott begegnen? Wann war das letztes Mal, dass du stehst auf am Sabbat und du weißt, du hattest Angst, du zitterst, weil du wusstest, dass der Gott von dem Universum wird dich heute in deiner Gemeinde begegnen? Und meine Gedanken ist, wir erwarten Gott nicht, und dann warum sind wir nicht überrascht, dass wir fühlen ihn nicht? Dass wir haben keine Begegnung mit ihm. Warum sollen wir ihm begegnen, wenn wir haben ihn nicht eingeladen haben, wir haben nicht ihm erwartet? Jedes Mal, dass wir machen Andacht, wir sollen sitten. Weil wir treffen uns mit Gott. Aber oft beten wir ja, lieber Gott, danke für diesen Tag, danke für die Hamster, bitte segne uns und hilf, dass Pastor Edwin nicht so lang bleibt. Amen. Ja? Was für ein quatschiges Gebet ist das? Du redest mit Gott. Mit Gott. Der gleiche Gott, dass die Engel, sie schuckten ihre Gesichter und ihre Füße und sie haben Angst an alle die Engel im Himmel, sie schreien jeden Tag, heilig, heilig, heilig. Und wir behandeln Gott, als ob er ist der Müllmann. Und das ist nicht gegen Müllmann, nur einfach, ich brauche eine Arbeit und ich konnte keine anderen Arbeit denken. Wenn Gott in der Nähe ist, welche Reaktion würdest du haben? Die Bibel sagt, dass der Mann hat etwas getan, Vers 38, und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Okay, langsam. Und er rief. Dieses Wort ist sehr interessant. Nicht so oft mache ich Griechisch und Hebräisch in die Predigt, aber manchmal ist es interessant. Dieses Wort hier heißt Ba'o. Okay? Ba'o. Und dieses Wort ist ein sehr starkes Wort und es bedeutet schon schreien. Nicht nur Jesus. Jesus. Hier. Nein. Er schreit. Jesus! Sohn David! Ich habe das tatsächlich in der Heidelberg-Gemeinde getan. Die alle mal, wir machen das nicht hier. Ja, so. Erbarme dich meine. Er hat unglaublich Leidenschaft, Sehnsucht. Er muss Jesus begegnen. Er muss. Er hat geschrien und geschrien und geschrien und geschrien. Und was sagt er? Jesus, du Sohn David. Was ist das? Was ist das? Was sagt er? Es ist ein messianischer Titel. Und es ist sehr interessant, weil er macht eine Verbindung, dieser blinde Mann macht eine Verbindung mit Jesus von Nazareth und du Sohn Davids. Was meint er? Wir haben gelernt mit die Obere, er sagt, ja, gute Meister. Und Jesus sagt, wer sagst du, dass ich bin? Sag das nicht mehr. Dieser Mann, er hat nie aufgehört zu schreien, du Sohn David, du bist der Messias. Du bist der Messias, du bist Christus. Ja, wir wissen, Christus ist nicht sein Nachname, sein Familienname. Es bedeutet, anointed, gesalbt, der Gesalbte. Und er hat gesehen, du Sohn David, er macht eine Verbindung, dass die anderen Leute machen nicht. Jesus von Nazareth, du Sohn David, von den Stamm Juda. Und dann er sagt, erbarme dich meine, erbarme dich meine, hab Barmherzigkeit mit mir. Okay, was passiert? Mann, dieses Wind. 39. Die aber von Nian gingen, führen ihn an, er solle schweigen. Sehr, sehr, sehr interessant. Meine Vermutung ist, dass viele von uns, wir kommen in die Gemeinde, anstatt Jesus zu schreien, dass wir müssen eine Begegnung mit ihm haben, wir können kaum erwarten zu gehen. Ja? Wir kommen in die Gemeinde und wir wissen, dass Jesus in der Nähe ist. Hier wird Gott sein. Er hat versprochen, mit uns am Sabbat zu sein. Und anstatt zu schreien, die Mehrheit von den Leuten kann nicht aufhören, auf ihre Uhr zu gucken, Armbanduhr oder Handy zu gucken, weil ihre, weiß es nicht, Broccoli-Auflauf ist in offen. Wo ist unsere Priorität? Ja, Jesus ist in der Nähe. Ich muss ihm begegnen. Ich muss ihn haben. Aber für viele von uns, wir kommen in die Gemeinde, wir können kaum erwarten zu gehen. Und dann haben wir diese Gruppe. Die vor ihn anging. Die Leute am Anfang von der Menge. Sie kommen zu ihm und was haben sie getan? Hey, du willst Jesus kennenlernen. Komm, ich helfe dir. Oder? Hey! Du schreist nach Jesus. Komm, ich helfe dir. Du bist... Natürlich bist du blind, ich helfe dir, oder? Was haben sie gesagt? Hey, das machen wir nicht hier. So eine Schreierei, das machen wir nicht hier. Bitte kein Sehnsucht nach Jesus. Was ist es? Das stört uns so viel, wenn Leute unglaublich viel Leidenschaft haben nach Jesus. Warum stört es uns? Habt ihr das bemerkt? Jedes Mal, dass jemand an Feuer ist, die anderen sagen, er ist frisch getauft, er wird lernen. Ja, er wird lernen. Genauso kalt wie uns. So machen wir das in Pforzheim, oder? So machen wir das in die Adventgemeinde. Mein Freund hat gesagt, ja, er denkt, dass unsere Gemeinde ist, was ist lukewarm? lauwarm, weil du hast sehr, sehr an Feuer Leute und sie treffen sich mit sehr kalten Leuten und in der Mitte finden wir unseren Kompromiss. Und so ist die Gemeinde. Das machen wir nicht hier. Wir haben nicht Leidenschaft nach Jesus. Wir suchen nach ihm. Hier musst du still bleiben, deine Sabbatschule begegnen, Anzug, Krawatte, bla bla bla. Du singst, aber nicht so laut. Okay, nicht so viel Leidenschaft. Und der Prediger muss ungefähr 20, 25 Minuten gehen, aber nicht ihm, weil er ein Army ist. Wir wissen, sie wissen nicht besser. Ja. Und dann beten wir gehen uns unser Haus nach unserem Broccoli-Auflauf schlafen und wir danken Gott dafür. Ja. Und nach Sonnenuntergang, dann sehen wir Fußball. So ist das bei uns hier. So machen wir das. Das ist Heiligtum. Das ist heilig. Und dann jemand kommt und sagt, nein, ich will etwas. Ich will Gott sehen. Ich will ihm begegnen. Und es stört uns. Und sie haben gesagt, du sollst schweigen. Was hat passiert? Weiter. Vers 39. Die aber von Jan ging, führen ihn an, er solle schweigen. Er aber schrei noch viel mehr. Du sonst David, erbarme dich meiner. Sehr interessant. Wir erwarten als Leser, dass dieses Wort hier ist die gleiche Wort, Ba'ao. Aber wenn er schreit das zweite Mal, ist es nicht mehr Ba'ao, es ist Kratzo. Na, du denkst, ja, griechische Wort, ja? Ja, okay. Kratzo ist die gleiche Wort benutzt, wenn Dämonions kommen raus von Leute. So, am Anfang hat er geschrien, Ba'ao. Wenn sie haben gesagt, ey, still sein. Er hat viel mehr, noch mehr Kratzo gemacht. Er hat geschrien und geschrien und geschrien. Und dieses Wort ist benutzt für Dämonen. Sie kommen raus von den Leuten. Du kannst dir vorstellen, er hat überhaupt nicht auf die Gesellschaftsregeln gepasst. Du bist ein blinder Mann. Gott liebt dich nicht. Sei still. Nein, ich will nicht. Weißt du warum? Weil Jesus in der Nähe ist. Jesus ist in die Nähe. Ich kann nicht still sitzen. Ich kann nicht, ich will nicht still sitzen. Das ist meine eigene Chance, Jesus besser kennenzulernen. Ich will nicht still. Was passiert? Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn. Okay, sehr interessant. Hier kommt Jesus. Und anstatt zu dem Mann zu kommen, er blieb stehen und sagt, bring diesen Mann zu mir. Meine Frage an euch ist, warum ist Gott immer so interessiert, dass wir eine Arbeit haben, andere Leute zu ihm zu bringen? Es ist ganz easy peasy. Jesus kann einfach zu ihm laufen. Aber Jesus ist stehen geblieben und hat die Leute gefragt, bring ihn zu mir. Gott ist interessiert, dass wir eine Rolle spielen, andere Leute zu ihm zu bringen. Und was für mich sehr lustig ist, die Bibel sagt das nicht, aber das ist meine Meinung, wer ist in der Nähe von ihm, das jetzt muss ihm zu ihm bringen? Die gleiche Leute, wie die gerade haben ihm gesagt, dass er soll still sein. Das finde ich sehr lustig. Okay? Komm, bring ihn zu mir. Und dann er kommt zu ihm und Jesus fragt ihm eine sehr interessante Frage. Vers 41, das ist eins von meinen Lieblingsversen in der Bibel. 41, Jesus guckt dieses Mann an und sagt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Okay, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich gebe dir, wie ich denke. Dieser blinde Mann endlich kommt zu Jesus. Endlich hat er sein Ziel erschafft. Und Jesus guckt ihm an und sagt, was kann ich für sie tun? Was willst du von mir? Und alle die Leute in meinem Kopf, wenn ich in der Umgebung wäre, wäre, hallo Jesus, da, er ist blind. Like, hallo? Aber Jesus' Frage, wie ich habe gesagt, heute Morgen, Jesus' Frage sind immer mit Absicht. Jesus ist unglaublich schlau. Seine Fragen sind immer tief. Stell dir vor, du kommst und du sprichst mit Jesus. Jesus fragt dich, was willst du von mir? Und was sagt der Mann? dass ich will sehen. Ich will sehen. Okay, ja, das hilft seinen Hindernis. Aber was bedeutet das für einen blinden Mann, wenn er wieder sehen kann? Ha? Huh? Ja, genau, das ist vergeben. Das Gott liebt ihn mehr. Und jetzt kann er arbeiten, jetzt kann er etwas tun, jetzt ist er nicht mehr in der Grenze von der Gesellschaft, jetzt ist ein Teil. Er kann Gott loben, er kann Gott preisen, er kann in der Heiligtum gehen, er kann alles tun. Sein ganzes Leben wird ändern, weil jetzt Gott hasst ihn nicht mehr, jetzt Gott liebt ihn. Es ist eine unglaublich große Bedeutung. Jetzt war ich blind, aber jetzt kann ich sehen. Es ist mehr als nur sehen, es ist die ganze Welt von diesem Mann hat sich geändert. Now, sehr interessant. Was hat Jesus getan? Next verse. Vers 42. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehen, dein Glauben hat dir geholfen. Okay. Ihr sitzt dort und ihr denkt, ja, das kennen wir, das kennen wir, das kennen wir. So, ich habe ein Bibelstudium gemacht über Glauben in Lukas Evangelium. Und normalerweise habe ich an den Bildschirm, aber ihr müsst unglaublich gut hören, okay? Hier sind die Leute in Lukas Evangelium, die Glauben haben. Seid ihr bereit? Hier sind die Leute in Lukas Evangelium, die Glauben haben. Erstes Mal, Kapitel 5, Vers 20. Die Freundin des Paralytikers. 7:9, der Centurio. Der Römer Centurio. 7:50, eine Frau, die ein Sünder war. Dies ist die Frau, die sie haben gefunden, während sie Sex mit jemand hatte. 8:48, eine Frau mit dem Problem des Blutes. Sie war unrein. 17:19, eine Samariter Leper, der sich bedankte. Und dann hier in 18:42, einen blinden Mann. Hast du etwas bemerkt von dieser Reihenfolge? Oh Leute, ich kann kaum sitzen. Das ist für mich so unglaublich, just ausgezeichnet toll. Hast du etwas gelernt von Glauben in Lukas? Alle die Leute, die in Glauben hatten in Lukas Evangelium, sind die Gegenteil von die Leute, dass wir erwarten, werde zu Gott kommen. Sie sind die Unrein, die Römer, die Samariters, sie sind Frauen, sie sind Freunde, sie sind alle die schrecklichen Leute in die Welt. Sie haben Glauben. Niemals in Lukas hast du einen Juden, die Glauben hat und hat etwas für Jesus getan. Sind alle die Leute, die anderen Leute sagen, ah, du bist Müll, du bist nicht wertvoll, du gehörst nicht zu uns, du bist in die Grenze. Alle die Leute, die Glauben haben, sind die Leute, die haben nie erwartet. Die haben Glauben. Wir sollen unglaublich vorsichtig sein, wenn wir beurteilen andere Leute, weil manchmal sie sind näher zu Jesus als wir. Weißt du, was mein Problem ist? Wie viele Leute waren gesegnet in dieser Geschichte? Nur eins, die blinde Mann. Und meine Frage ist, warum? War Jesus nicht in die waren nicht viele Leute in Jesus ist umgebogen? Warum waren sie nicht gesegnet? Wir denken, es ist weil dieser Mann war ein Sünder und Gott hat ihm geholfen. Weißt du, mein großes Problem mit unserer Gemeinde, ich liebe diese Gemeinde, ich bin Pastor, ich habe mir mein ganzes Leben in der Gemeinde gegeben. Aber mein großes Problem ist, wir sind zu bequem, in Jesus ist nahe zu sein. Aber wir brauchen keine Begegnung. Ja? Wir lieben zu sein, die Leute in der Umgebung. Wie viele Geschichte haben wir in dem Neuen Testament, besonders die Frauen mit Blut oder anderen Wunder, wenn nur eine Person ist gesegnet? Wir sind als Adventist sehr zufrieden, nur in der Umgebung zu sein. Aber eine tiefe Begegnung mit Jesus, das will niemand. Das will niemand. Zu schreien und kratzen und beauen nach Jesus, das will niemand. Wir sind nur einfach glücklich genug, in Jesus' nahe zu sein, aber keine echte Beziehung mit ihm zu haben. Das bin ich. Wie oft bin ich zufrieden, nur in Jesus' umgebung zu sein und nicht schreien nach einer Begegnung mit ihm. Okay, letzter Vers. 43. Und sogleich würde er sehen und folgte ihm nach und preist Gott, und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Hast du etwas bemerkt hier? Die ganze Volk, die ganze Menge war verändert, weil eine Person hat nicht aufgehört, nach Gott zu suchen. Ich werde das nochmal sagen. Die ganze Menge war verändert, weil am Ende von dieser Geschichte, sie haben nur Jesus gefolgt. Am Ende der Geschichte, die ganze Menge lobt und preist Gott. Die ganze Menge war verändert, weil eine Person hat nie aufgehört, nach Jesus zu suchen. Na, du kommst in deine Gemeinde und du kannst die Schuld zu deinem Prediger geben, du kannst Schuld zu die Gemeindeleitung geben, die Ausschuss geben, aber die Fakten sind, dass wenn wir brauchen nur eine Person, das kann die Gemeinde gehen. Und wenn niemand anders wird es tun, dann du machst das. Du suchst nach Gott und suchst nach Gott und suchst nach Gott. Und lass niemand anders etwas dir sagen. Genauso wie dieser Mann. So, wir sind am Ende der Geschichte, du sagst. Du kannst jetzt aufhören, aber ich habe einen kleinen Punkt mehr. Am Anfang von dieser Predigt hatten wir diese Frage. Wenn der Menschensohn kommt, wird er Glauben auf die Erde finden? Weißt du, was die Antwort ist? Guck mal nochmal in Vers 7. Lukas 18, Vers 7. Und sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht, was ist die nächste Wort? Rufen, und sollte er es bei ihnen lang hinsehen. Weißt du, dass das ist die gleiche Wort wie der blinde Mann? Die Antwort zu dieser Frage ist die Geschichte von dem blinden Mann. Wer wird Gott retten? Wer wird ihn retten? Die Leute, die wir niemals aufhören, nach ihm zu rufen. Die blinde Mann ist die Antwort zu dieser geschickten Frage. Sehr interessant. Ich brauche meine Notiz, weil ich habe aus Deutsch geschrieben. Wer wird Gott retten? Die blinde Mann war gerettet eins, weil wenn er sich verlassen hätte fühlen können, hat er trotzdem nach Gott gesucht. Fühlst du dich verletzt bei Gott? Als ob Gott hat dich verlassen? Fühlst du dich, als ob du betest und dein Gebet geht nicht höher als dein Dach? Er hat trotzdem nach Gott gesucht. Er hat nicht aufgehört zu rufen, auch wenn er nicht Gott in der Nähe spüren könnte. Obwohl er hätte Gott nicht so viele von uns gehen und unsere Beziehung mit Gott nur auf Gefühl. Auch wenn er Gott nicht gefühlt, hat er trotzdem nach Gott gerufen. Er suchte Gott, auch wenn die Leute versuchten, ihn aufzuhalten. Leute werden dumme Sachen in die Gemeinde tun. Ich darf das sagen, weil ich kein Prediger in dieser Gemeinde sein, ja? Es ist manchmal unglaublich verletzend, was wir haben in der Gemeinde. Such nach Gott trotzdem. Es ist egal, was die anderen Leute in der Gemeinde kommen. Du kommst nicht in die Gemeinde für die anderen Leute. Du kommst in die Gemeinde für Gott. Und niemand hat das Recht, dir weg von der Gemeinde zu bringen. Du bist dort für Gott. Und niemand hat das Recht, von dir Gott wegzubringen. Du kommst für Gott und such nach ihm und rief nach ihm und schrei nach ihm, bis du ihn findest. Hör nicht auf, Gott zu suchen. Und zuletzt. Warum? Weil er hat Sehnsucht nach Gott. Er hat Sehnsucht. Egal, was alle die anderen sagt, er will Gott begegnen. Und meine Frage für euch ist, als wir diese zwei zusammenstellen, Einladung und Sehnsucht. Meine Frage ist, habt ihr Sehnsucht nach Gott? Habt ihr Sehnsucht nach Gott? Wenn du Sehnsucht nach Gott hast, du wirst ihn finden. Die Bibel sagt in Jeremias, wenn du suchst für ihn mit seinem ganzen Herzen, du wirst ihn finden. Aber ich weiß, es gibt viele Leute, denn ihre Beziehung mit Gott ist ein bisschen anders. Das ist okay. Eins von meinen Lieblingssachen ist manchmal in der Umgebung von einem Feuer zu sitzen und in einem kleinen Kreis und fragen, hey, wie geht es dir mit Gott? Und sie werden sagen, ja, nicht so gut, weil A, B und C. Oh ja, es geht mir gut, aber es konnte besser werden. Einfach ehrlich mit deiner eigenen Beziehung mit Gott zu sein. Das ist toll. Ja? Oft haben wir Angst in der Gemeinde, ehrlich miteinander zu reden. Ich habe Fragen, ich habe Zweifel, wo kann ich gehen? Wir sollen eine Gemeinde sein, wie jemand hat gesagt, ja. Ich habe auch Zweifel. Komm, lass uns voreinander beten. Lass uns einander unterstützen. Ich rufe dich an. Einmal pro Woche oder zweimal pro Monat mindestens. Komm, lass mich für dich beten. Aber ich möchte meinen Waldgottesdienst enden mit einer Frage. Ich hatte früher in einer jungen Gruppe, ich war in einer kleinen Gruppe in den USA, und in dieser kleinen Gruppe waren viele Leute, alle drin und dran. Adventisten, Nicht-Adventisten, gläubig, nicht gläubig. Es war eine Frau, sie ist wahrscheinlich mein ganz Gegenteil. Ja, alles, was ich glaube, sie glaubt die Gegenteil. Ja, wir waren unglaublich gute Freunde, aber sie war wirklich das Gegenteil von mir. Ja, alles, das wir als Adventist glauben, sie ist ganz an die anderen Spektrum. Ja, so alles. Und sie war auch in unserem Bibelstudium. Und jemand hat sie gefragt, warum? Und sie hat gesagt, weil ihr seid nett hier. Ja, die erste Mal, dass sie in unserem Bibelstudium war, hat sie Bier mitgebracht. Ja, und die anderen Nicht-Adventisten waren like, toll, pff, ja. Niemand hat etwas gesagt. Eine Frau hat gesagt, ja, ich will später nach der Disco gehen, aber ich wollte hier sein. Hey, das ist toll, oder? Sie will erst zu einem Bibelstudium kommen. Nicht Adventisten, nicht christliche Leute. Sie waren einfach eingeladen. Ich möchte eine Frage. In dieser kleinen Gruppe haben wir ein Jahr diese Frage gestellt. Eine ganze Jahr. Lukas Axen. Und ich habe die Leute in der Gruppe das gefragt. Stell dir vor, dass plötzlich alles weg ist. Das ist alles weg. Diese Wald ist weg, ich bin weg. Ich weiß, was du denkst, Gott sei Dank, ja. Aber alles sind weg. Und es ist nur du und Jesus. Nur du und Jesus. Und du kommst zu ihm und er fragt dich, was willst du, dass ich für dich tun soll? Was würdest du antworten? Ja, keine Spiele mehr. Uh-uh. Keine Spiele mehr. Ehrlich. Jesus kommt zu dir, der Gott von dem Universum. Und du stehst vor ihm. Ja, okay, ich glaube an dir nicht. Und er sagt, okay, so. Und du bist ein Christ vor 40, 50, 60 Jahren. Und du kommst zu ihm und er hat nur eine Frage. Was willst du von mir? Was kann ich für dich tun? Und Leute sagen, oh, ich würde mich ein Haus wünschen. Ehrlich, wirklich, ein Haus. Du sprichst mit dem Gott von dem Universum und du wünschst dich ein Haus. Okay, toll. Was willst du von mir? Und ich glaube, viele von uns haben keine Ahnung, was wir werden antworten. Und meine Ziel, als wir kommen zu einem End hier, ich habe 30 Sekunden, dann bin ich fertig. Mein Ziel ist, ich möchte nach Hause gehen, aber ich möchte euch diese Frage stellen. Und ich würde keine Antwort geben. Ich möchte, dass du diese Antwort für dich selbst findest. Wenn Jesus kommt zu dir und fragt, was willst du von mir? Was würdest du sagen? Er lädt dich ein. Er will, dass du Sehnsucht nach ihm hast, weil dann würdest du ihn finden. Aber dann die Frage ist, was willst du von ihm? Lass uns beten. Lieber Gott, wir sind zusammen. Ich kann ehrlich sagen, das ist nicht eine einfache Frage. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich meine Antwort gefunden habe. Aber Gott, das ist die echte Christentum in meiner Meinung. Ja, wo wir sind ehrlich mit dir. Wir sind manchmal wütend, manchmal glücklich, manchmal traurig, aber wir machen alles mit dir. Und du kommst zu uns. Und endlich dieses Beziehungsfrage, was willst du von mir überhaupt? Gott, hilft uns, eine Antwort zu finden. Ich bete für dieses Berserk. Ich bete für Vito und für Angelo und Fabian. Ich bete für jede Mitglied. Weil Gott, ich glaube, wenn wir wirklich Sehnsucht nach dir haben würden, würde diese ganze Berserk ändern. So bitte, Herr, wenn niemand anders wird das tun, dann hilft es, eine Person sagt, ja, egal was die anderen Leute machen, ich werde das tun. Ich habe Sehnsucht nach Gott. Vielleicht es gibt jemand hier, das sagt, ja, Gott, ich bin eine Sünde, ich bin ein Mensch, ich mache viele Fehler, aber wenn du sagst ja, dann ich möchte diese Person in meiner Gemeinde sein. Wenn das du wäre, ich möchte dich, dass du nicht zu der vorne kommst oder kniest oder etwas, nur einfach, dass du Gott zeigst mit einem Finger, vielleicht mindestens einen Finger, ja, das bin ich. Ich mache diese Entscheidung. Ich möchte 100% mein Leben zu Gott geben. Egal was passiert, wie ein kleines Kind. Und so Gott, wir laden dich ein, bitte hilf uns, Sehnsucht nach dir zu geben und hilf uns, eine Antwort zu diesen Fragen finden. Im Namen Jesus. Amen. Vielen Dank nochmals für die Einladung und gesegneten Sabbat.